Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr habt das Lied gerade so schön mitgesungen. Wer hat denn zuletzt mal so richtig Gott zugejauchzt? Das können wir Erwachsenen schon gar nicht mehr, oder? Ich habe gestern noch ein Video gesehen bei meiner Kollegin. Da hatten die Kiddies ein Fußballturnier gewonnen. Die haben gejubelt, die haben gejauchzt, die sind im Kreis getanzt und sind gesprungen und so weiter. Also Kinder können das, glaube ich, noch viel besser wie wir Menschen. Wir Älteren. Schön, dass wir alle Menschen hier sind. Ja, wir haben eine Themenreihe vor uns, das Vaterunser. Ich will trotzdem noch mal ein bisschen früher einsteigen. Warum beten wir eigentlich? Ja, ich habe eine Antwort gefunden. Ohne Gebet können wir Gott nicht lieben. Ist das so? Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Ich sehe Justus und Dorina hier, die haben letztes Jahr geheiratet. Schwätzt ihr miteinander? Ja? Wunderbar. Thorsten, Marion, redet ihr miteinander? Gelegentlich. Also ich habe in einem Vortrag gehört, das durchschnittliche Ehepaar redet am Tag 7 Minuten miteinander. Erscheint mir sehr wenig. 7 Minuten. Also das kann ich so, ich sage das einfach mal, nimm es einfach mal so hin, ob das wirklich so stimmt. Ich denke, bei euch allen ist es mehr als 7 Minuten, hoffe ich zumindest. Bei meiner Frau und mir manchmal weniger, zumindest wenn ich Dienst habe. Hör, Birgit, dann telefonieren wir nur abends ein bisschen miteinander. Oder wenn sie dann 3 Wochen unterwegs ist, dann haben wir auch nicht viel länger miteinander geschwätzt. Aber könnt ihr euch eine Beziehung ohne Gespräch vorstellen? Nicht wirklich, oder? Wenn man nur nebeneinander herlebt, ohne sich miteinander zu unterhalten, sich auszutauschen und so weiter. Und ich glaube, dass das mit Gott genauso ist. Ohne Gebet können wir Gott nicht lieben. Ja, die nächste Sache ist, das kennt jeder, Not lehrt beten. Als der Zweite Weltkrieg dran war oder dann vorbei war, die Kirchen waren voll. Man hat sich darüber Gedanken gemacht und hat ja auch gewusst, es ist nur Gott, der helfen kann, denn sonst ist hier alles verloren. Und wenn wir heute in Situationen kommen, wo es brenzlig wird, wie oft hören wir, dass man dann sagt, oh Gott, was ja eigentlich auch schon eine Anrede Gottes ist, ein Gebet ist. Wer in Not ist, der sucht Hilfe. Und wo finden wir Hilfe? Bei unserem Gott. Ich denke, jeder von uns kennt das und kennt seine eigene Geschichte dazu. Aber wie ist es denn hiermit? Weil wir Wunder erwarten. Wer hat denn in der vergangenen Woche ein Wunder erlebt? Ich will euch eins zeigen. Geht das? Nee, noch nicht. Jetzt geht's. Gestern gab es Regen. Und wenn ihr das hier seht, das ist eine Gewitterzelle. Ja, das Gelbe, die gelben Punkte, je größer die werden, desto mehr Blitze sind da. Ja? Hier oben, Kreuztaler Raum, hat es auch fleißig gewittert. Habt ihr es mitgekriegt gestern Nachmittag? Wisst ihr, was da ist in Berleburg? Jungscher Zeltlager. So, ich lasse euch jetzt mal diesen Wetterbericht abziehen. Achtet mal auf diese wunderschöne Gewitterzelle. Ich habe etwa zu diesem Zeitpunkt, als die da war, habe ich die Vorhersage gesehen und da zog diese Gewitterzelle hier komplett rüber. Ja? Und ich denke, es sind viele Leute, die gerade für dieses Zeltlager gebetet haben. Und jetzt guckt mal, was passiert. Seht ihr das? Ja? Vor Erndebrück auf einmal weg. Und ich habe dann noch mit den Jungs oben im Zeltlager geschrieben und sie sagen, nö, bei uns ist kein Gewitter, hier regnet es nur. Das ist für mich ein Wunder. Erwarten wir Wunder von Gott? Ich möchte jetzt beten, dass dieses Gewitter, was jetzt hier gerade war, mit dem richtigen starken Regen, dass das sich da auch wieder teilt. Lieber Jesus, danke, dass wir auch mit diesen Erwartungen zu dir kommen dürfen. Danke, dass du beim Zeltlager bist. Danke, dass du auch da deine Hand drüber hältst. Und ich möchte dich bitten, dass du sie vor diesem Gewitter jetzt bewahrst und dass es auch möglichst nicht so viel regnet. Herr Jesus, wir wollen dir das anvertrauen. Schenke dir, dass sie jetzt dort dein Wort hören können, dass sie ja, erleben, dass du da bist und dass sie ja, gestärkt und voller Freude von diesem Zeltlager wieder nach Hause kommen. Behüte und bewahre du sie alle. Führe du jeden Einzelnen wieder hier gesund und munter nach Hause und schenke, dass sie wirklich ja, im Glauben wachsen und dass sie gestärkt werden. Amen. So, und jetzt könnt ihr sie nachher fragen, ob sie wieder ein Wunder erleben. Ja, so, wir gehen weiter. Na, ich muss da drauf drücken. Nathanael, machen wir weiter. Dann kommt die nächste Frage. Was beten wir denn eigentlich? Die frommen Juden haben ein Gebetsbuch, ein Siddur. Da sind Gebete aufgeschrieben, da sind für die Feiertage besondere Gebete, für den Sabbat besondere Gebete. Sie haben überwiegend vorgefertigte Gebete. Und die Psalmen, wie Marion schon sagte, sind ja auch Gebete, die vor Gott gebracht werden und wo auch, wenn ich nur an diese Stufengebete denke, die hat man immer gebetet und gesungen, wenn man in den Tempel ging. Da sind so einzelne Stufen und dann kommt wieder eine Plattform, dann kommen wieder Stufen, wieder eine Plattform und auf diesen einzelnen Plattformen hat man dann innegehalten und hat diese Gebete gesprochen. Einfach, weil man sich darauf vorbereiten wollte, sich Gott zu nahen. So, wenn wir bei uns in die Kirche gehen, da gibt es auch vorgefertigte Liturgie und da sind auch vorgefertigte Gebete, die man dann mitspricht und so weiter. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, was machen wir denn hier? Wir haben verhältnismäßig selten, dass wir das Vaterunser beten. Warum machen wir das hier eigentlich wenig? Ich habe da eine Annahme, dass wir im Pietismus eigentlich davon ausgehen, dass frei formulierte Gebete für einen echten Glauben sprechen. Die plappert man ja nicht so dahin, obwohl wir natürlich auch immer wieder für die gleichen Sachen beten. Ich bete jeden Tag für die Familie, für die Kinder und Enkel, für meine Schwester, für die Mutter und sowas, aber auch für uns hier in der Gemeinde. Die Gemeinde ist auch ein tägliches Gebetsanliegen. In Matthäus 6, Vers 7 steht, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich denke, dass wir große Unterschiede haben. Man kann nämlich zum Beispiel das Vaterunser vor sich hinrattern, um das möglichst schnell fertig zu kriegen, aber man kann es ja auch ganz bewusst beten. Und wir nehmen uns 5 Sonntage oder 6 Sonntage jetzt Zeit, um dieses Vaterunser zu beten. Und ich bin gespannt, wie wir das dann anschließend sehen, ob wir eine ganz neue Beziehung zu diesem Vaterunser bekommen. Und was natürlich auch immer wichtig ist, in der Bibel steht auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Auch eine Herausforderung, und da sind wir auch alle wieder gefragt, wie kommen wir denn vor Gott? Bitten wir ihn? Erwarten wir von ihm, dass er Wunder tut? Erwarten wir von ihm, dass er uns hört und er hört? Aber da werden wir wahrscheinlich auch immer noch wieder hinkommen, spätestens dann, wenn wir zu dem Abschnitt kommen, unser tägliches Brot gib uns heute. Denn da geht es ja um die Erhörung von Gebet und auch um das, was mich betrifft. Ja, nächste Sache, wie sollen wir denn beten? Marion, die Bibel sagt uns, wie wir beten sollen. Ja? Bibel als das Lehrbuch. 1. Thessalonicher 5, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Betet ohne Unterlass. Wenn ihr morgens wach werdet, ist da der erste Gedanke, danke Herr, dass ich gut geschlafen habe. Wenn ihr abends ins Bett geht, ist da euer letzter Gedanke, danke Herr für diesen Tag. Diesen Tag lege ich zurück in deine Hände, lieber Herr. Was ist in dem Lauf eines Tages? Also ich weiß von mir aus, dass ich immer wieder bete. Auch zum Beispiel in so einer Operation. Ja, als wir gestern Abend noch versucht haben, jemanden hier den Arm wieder durchblutet zu bekommen, ja, da war das auch eine ganz knifflige Sache. Und dann habe ich auch gesagt, ja, du kannst schenken, dass das jetzt funktioniert. Und das hat tatsächlich funktioniert. Wo ich das als erstes so richtig kennengelernt habe, das war, als ich in einem Missionseinsatz war mit der Deutschen Inlandmission. Die Älteren kennen wahrscheinlich noch den Rudi Tetzlaff. Da war ich in Bad Segeberg in diesem Raum und da hatten wir nicht nur diesen Missionseinsatz, sondern da haben wir auch praktische Arbeit mitgemacht. Und ich wurde einem zugeteilt, der war auch da Missionar, der hatte vorher, in seinem vorherigen Leben hätte ich es fast gesagt, bevor er Missionar wurde, hat er als Autoschlosser gearbeitet. Und dann hatten die da einen VW-Bus, der war verunfallt, war auf der Seite gewesen und dann war die ganze Karosserie verbogen und die Frontscheibe passte dann nicht mehr rein. Und dann sagte er, so, wir müssen heute die Karosserie so richten, dass die Scheibe da wieder reinpasst. Und dann haben wir dann in diesem Auto die ganzen Sachen ausgebaut und dann wurde mit Kantholz und einem dicken Wagenheber dann die Karosserie wieder rausgedrückt. Und als die Scheibe nachher drin war, da sagte er, boah, ich habe noch nie bei der Arbeit so gebetet wie heute. Und das sind so Sachen, die habe ich mir behalten und das ist in der Zwischenzeit, ja, 45 Jahre her. Das sind Sachen, die prägen sich ein. Und ich denke, dass wir einfach uns immer wieder von Gott ermutigen lassen können zum Gebet. Für mich ist das auch morgens immer wieder ein Gebet. Herr, erinnere mich immer wieder ans Gebet, dass ich in allen Situationen, auch manchmal nur kurz, aber immer wieder ins Gebet komme und zu ihm komme. Ja, dann das Nächste. Wie sollen wir denn beten? Lernen vom Herrn Jesus Christus. Und da hat die Marion ja auch eben schon angefangen und ich will das noch ein bisschen weiter fortführen. Wir sollten versuchen, uns positive Gewohnheiten zu machen. Wenn man morgens früh aufsteht, dann hat man die beste Zeit zum Beten, bevor der ganze Trubel losgeht. Und das will ich euch empfehlen. Versucht euch positive Gewohnheiten zu machen, wo ihr an festen Zeiten zum Beispiel betet. Das ist bei dem einen oder anderen sehr schwierig, wenn man kleine Kinder hat. Ja, Max, bei dir ist das wahrscheinlich immer so, dein Tag ist absolut geregelt mit 4 Kindern und den Zwillingen dabei. Geht gar nicht, wa? Doch, geht, ja. Ja, nur wenn man vor allem anfängt, wa? Genau. Für mich ist das auch so eine Sache. Ich habe jetzt neulich auch mal wieder von jemandem gehört, der, wenn der nachts wach wird, dann steht er auf, der geht sogar in seinen Garten zum Beten. Ich mache das dann bei mir im Bett und bete dann da. Aber auch um 5:30 habe ich heute Morgen, bin ich wach geworden, habe gedacht, ja, wunderbar, dann kannst du jetzt aufstehen und kannst noch beten, beschäftige dich hier nochmal mit der Predigt und so weiter. Also, das Beten als positive Gewohnheiten in den Alltag bringen. Ich bin sehr gespannt, wie mir das, wenn ich nicht mehr im Berufsleben bin, gelingen wird. Ihr müsst mich da wahrscheinlich regelmäßig dran erinnern. Ja? Hast du deine regelmäßigen Gebetszeiten noch? Denn ich weiß, wenn ich Urlaub habe, dann geht meistens alles durcheinander. Ja? Dann schläft man morgens ein bisschen länger und schon wieder ist dann alles im Alltagstrott drin und dann kommt man gar nicht mehr zum Beten. Aber von daher, ich wünsche mir das, dass ich auch da diese positiven Gewohnheiten bekomme. Und die kann man nur kriegen, wenn man sie wirklich versucht, sich anzutrainieren. Ja, aber wenn Jesus betet, dann ist das nämlich hier so. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Kann man sich verhältnismäßig schön merken, oder? Ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Jesus praktizierte das. Bevor der Trubel anfing, bevor die Leute überhaupt wach waren und kamen zu ihm, als es noch sehr dunkel war, da ging er raus, denn damals hatte er wahrscheinlich nicht sein eigenes Zimmer, da waren die 12 Jünger immer um ihn herum und der Bolko hat das ja schon mal gesagt, ja, ging der Meister schlafen, gingen die Jünger schlafen. Stand der Meister auf, standen die Jünger auf. Ging die Jünger, der Meister aufs Klo, gingen die Jünger aufs Klo und so weiter. Übertrieben. Aber da war vielleicht auch, ich weiß nicht, ob die Jünger da schon mitgingen. Aber die Chance ist da, denn das war wieder der Vers, den die Marion eben sagte, ja, als er gebetet hatte, kam einer der Jünger und fragte ihn. Oder sagte zu ihm, lehre uns beten. Ja, andere Sache, er entwich in die Einöde und betete. Also er hat immer wieder Ecken gesucht, wo er alleine war, alleine sein konnte und konnte zu seinem Vater im Himmel beten oder konnte mit ihm reden. Und in dem Lukas 6 lesen wir auch noch eine andere Sache. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt, stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Mit anderen Worten, Jesus hat vor großen Entscheidungen gebetet. So, jetzt kommt natürlich die riesengroße Frage. Wer von euch hat denn schon mal eine ganze Nacht hindurch gebetet? Keiner. Ich denke, wir sollten das mal vielleicht anpacken. Wäre gerade so Karfreitag oder auf Karfreitag eine gute Sache. Ja, vielleicht können wir das ja mal bald organisieren, eine Nacht über zu beten. Ich glaube, dass das eine ganz neue Erfahrung wird für uns, wenn wir uns versuchen, mal auch langfristig auf dieses Gebet zu konzentrieren. Und vielleicht ist es ja auch eine Hilfestellung für uns, wenn wir immer mehr beten lernen, so wie Jesus gebetet hat, und dass wir dann vielleicht Entscheidungen aufgrund von unserem Gebet treffen können. Was übrigens auch eine wichtige Sache ist, allein ist das schon mal schwierig. Und wenn man vor großen Entscheidungen steht, dann darf man auch in der Gemeinde sagen, betet ihr bitte mit mir? Und dann wollen wir das auch gerne tun. Ja, und dann, es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dann nahm er mit sich Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts ein anderes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Wir kennen den Berg der Verklärung. Also das ist ein Zeichen dafür, wenn wir intensiv beten, dann passiert was. Wir werden verändert. Auch die Situation, je nachdem. Aber ich glaube, dass es für uns einfach absolut wichtig ist, zu beten und diese Stille zu suchen und Gott wirken zu lassen. Und diese eigentlich eine der letzten Sachen, wo Jesus betete, das ist im Garten Gethsemane. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir lesen in diesem Zusammenhang, dass auch da ein Engel kommt, um ihn zu stärken. In diesem letzten großen Gebetskampf, den Jesus hatte, bevor er zur Kreuzigung ging. Ja, und dann der Vers, den die Marion auch gelesen hat. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und die Jünger, als die, die am nächsten zu ihm standen, wenn die sahen, Herr, lehre uns beten, die ihn doch jeden Tag vor Augen hatten, dann ist das auch für uns eine Sache, dass wir sagen können, Herr, lehre uns beten. Und im Matthäus wird es auch so aufgeschrieben, ja, da haben wir natürlich bei dem Matthäus 6, das ist im Zuge der Bergpredigt, haben wir vorher schon jede Menge Punkte, wo Jesus sagt hier, passt auf, ja, eure Gedanken sind schon entscheidend für das, was ja, euch bevorsteht. Eure Gedanken sind schon das, was euch nachher zum Tod führt und so weiter. Und dann hat er als Blick einfach auch die Pharisäer, die immer wieder hinkamen und haben in der Öffentlichkeit demonstrativ gebetet. Und die Blutspharisäer, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das waren die Leute, die liefen dann mit geschlossenen Augen durch die Stadt und wollten also die ganze Zeit demonstrieren, wir beten die ganze Zeit, ohne Unterlass. Ja, und dann rannten die sich da mal den Kopf an und so weiter und dementsprechend hatten sie dann Wunden am Kopf oder an den Armen und so weiter, wo sie sagten, ja, wegen unserer Frömmigkeit, wegen unserem immerwährenden Beten, deshalb stoßen wir uns schon mal und so weiter. Ob da der eine oder andere auch bewusst sich mal irgendwo gestoßen hat, um besonders fromm aussehen zu können, weiß ich nicht. Aber da sagt Jesus ganz klar, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Und dann schließt sich das Vaterunser an. Aber wusstet ihr, dass wenn wir beten, das einen Lohn hat? Guck mal, hier steht ja drin, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Mit anderen Worten, wenn ihr das nicht so macht, dann bekommt ihr noch euren Lohn. Und diesen Lohn kriegen wir von Jesus selbst. Ist vielleicht mal eine Sache, wo man auch drüber nachdenken kann. Genau, und dann natürlich die andere Sache. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Warum beten wir denn dann überhaupt noch? Könnte man nicht einfach sagen, danke Herr, du weißt ja alles, Amen. Ich glaube, dass Jesus uns dahin führen möchte, dass wir unsere Bitten aussprechen, damit wir uns diese Bitten wieder neu vor Augen führen, damit sie uns wieder ganz neu bewusst sind, worum wir bitten. Und das sind alles so die Sachen, wo ich denke, wenn Jesus uns beten lehrt, dann bin ich gespannt, wie sich unsere Gemeinde dadurch verändert, dass wir vielleicht immer mehr lernen zu beten, dass wir uns gute Gewohnheiten machen. Und ich bin schon gespannt auf diesen Teil, wo es um die Fürbitte geht. Dann wird nämlich auch die Frage kommen, und da könnt ihr euch vielleicht jetzt schon mal mit auseinandersetzen, wir sind hier eine große Familie als Kinder Gottes. Beten wir füreinander? Und wenn wir nicht wissen, was der andere für ein Problem hat, dann können wir ihn auch fragen. Und das wäre einfach mal eine Herausforderung, einfach zu hören, kann ich vielleicht für jemanden in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen besonders beten? Die Themenreihe, das Vaterunser. Wenn man sich das genau vor Augen hält, dann ist das Vaterunser eigentlich eine Struktur, die unser Gebet prägen soll. Was heißt das? Das heißt, nicht Gott braucht unser Gebet, sondern wer wenig betet, dessen Seele verhungert. Also, wenn wir uns überlegen bei diesem Vater unser, womit fangen wir an? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da geht es bewusst darum, dass wir Gott die Ehre geben wollen. Ich will jetzt nicht allem vorgreifen, sonst könnte ich das jetzt weitermachen. Wir haben verschiedene Punkte, die wir da einfach anpacken können. Und ihr werdet, wenn wir diese Reihe jetzt weiter fortschreiten lassen, werdet ihr immer mehr mitkriegen, wie dieses Vaterunser unser Gebet, unser persönliches Gebet auch strukturieren kann. Dass ich zum Beispiel damit anfange, mit diesem geheiligt werde dein Name. Ich möchte aber jetzt erst schon mal auf einen ersten Punkt eingehen, nämlich Vater. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr an euren Vater denkt. Hattet ihr einen lieben Vater, guten Vater, einen Vater, der für euch Vorbild war, einen Vater, der euch alles Mögliche beigebracht hat, der euch lebenstüchtig gemacht hat und so weiter? Mein Papa war so einer. Der war auch streng. Ich weiß noch sehr, sehr gut, wo er von der Arbeit kam und die Mutter sagte, die Jungs haben das und das wieder alles gemacht, jetzt musst du denen mal ein bisschen Meinung sagen. Ja? Und da kriegt mir einen auf den Hintern. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich ihn schätzen gelernt. Er war nämlich derjenige, wo ich mit allen Fragen hingehen konnte. Und wir haben viel miteinander besprochen, was machen wir, wie können wir die einzelnen Probleme lösen. Und ich habe so einen Punkt, er war ja Maschinenbauingenieur, ich wollte einen größeren Kran auf meinen Anhänger packen und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich muss das einfach probieren. Wenn der kaputt geht, dann geht er kaputt. Sagt er, kein Problem, Jung, ich rechne dir das mal. Ja? Und dann kam er hin und sagte, jo, weißt du was, das kannst du alles so lassen, das hält. Ja, bei den Lasten und so weiter, die da bei der Entfernung ist, passt. Ja? Und wisst ihr was, dann geht man ganz locker da dran und kann sagen, der Vater hat gerechnet und das passt. Und es hat wirklich gepasst. Aber deshalb, wenn man überlegt, welches Vaterbild habe ich denn? Ich habe diesen Segen gehabt, dass ich einen Papa hatte, wo ich mich sehr gut mitverstanden habe. Aber wenn ihr einen Papa habt, und ich habe von einer jungen Frau gehört, die sagt, wenn Gott sich als Vater bezeichnet, dann kann und will ich nicht an ihn glauben. Die hatte nämlich einen Vater, der in die Gemeinde ging und sie sexuell missbraucht hat. Dann sind das auf einmal Vaterbilder, wo man nicht mehr mit zurechtkommt. Und dann dürfen wir natürlich zu Gott kommen und dürfen sagen, Vater, hilf mir, dein Vaterbild immer mehr zu verstehen. Auch wenn ich einen Vater hatte, der nicht das verkörpert hat, ja, was du möchtest. Und auch das ist ein Punkt, wo ich zum Gebet kommen kann, wo ich Gott bitten kann, hilf du mir, auch negative Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich vergeben kann, dass ich davon frei werde. Ja, und dann heißt das, unser Vater im Himmel. Ja, der Himmel. Was ist der Himmel? Wir haben hier den Himmel, das, was wir sehen, da, wo die Sonne runterscheint und so weiter. Aber ist der Himmel gemeint? Ich glaube, dass es außer dem, was wir sehen, noch viel mehr um uns herum gibt. Und ich glaube, dass Himmel viel mehr ist wie das Weltall. Denn das Weltall, das können wir sehen, das können wir wahrnehmen. Ich habe jetzt mal noch eine wunderschöne Animation dazu. Aber gleich, wenn wir diesen Gott, diesen Vater uns vor Augen halten. Und Vater ist hier eigentlich mit Papa zu übersetzen, als ein Kosename. Und wie könnte es sein, dass wir Gott Papa nennen? Das geht ausschließlich dadurch, dass wir an diesen Jesus Christus, an seinen Sohn glauben und dass er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und nur über diesen Weg können wir zu Gott Vater sagen. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie groß Gott ist? Ich habe eine kleine Präsentation. Die fängt an bei den kleinsten Dingen, die wir Menschen ja, nicht mal wahrnehmen können, die wir teilweise nur theoretisch haben. So ein Atom. Ja, guckt mal. Dieser Kreis, das ist das kleinste Teil, was wir im Elektronenmikroskop wahrnehmen können. Ein Heliumatom haben wir hier. Also die Elektronen sind noch viel feiner. Und dann gibt es noch Sachen, wo wir auch nur theoretisch annehmen, die Quarks, ja, die noch viel kleiner sind. Da müsste jetzt der Max eher einen Vortrag zu halten. Ne? War bei dir auch nicht so unbedingt. Ja. Aber die kleinsten Dinge, die wir uns überhaupt nur vorstellen können, damit fangen wir jetzt mal an. Und jetzt versucht mal wahrzunehmen, von den kleinsten Dingen zoomen wir jetzt immer weiter raus. Und ich hoffe, ihr könnt so ein ganz bisschen davon wahrnehmen. Die DNA. Thank you. Chromosomen, weiße Blutkörperchen. Und da sind wir jetzt da, was wir mit dem Auge wahrnehmen können. LCD-Pixel, Ameisen natürlich auch, ja? Eine Maus, Ball. Hier seht ihr, jetzt sind wir beim Menschen angekommen. So, hier sind wir bei einem Kreis von 1000 Meter. Hier unsere Erde. Versucht mal zu verfolgen, wie sie immer kleiner wird. Nicht mehr zu sehen. Und diese Sterne, ich weiß auch nicht, ob man die noch mit bloßem Auge alles sehen kann. Und es wird immer größer. Hier seht ihr unsere Milchstraße. So, und jetzt? Einfach mal so im Zeitraffer, von ganz klein bis ganz groß. Und ich habe jetzt so gedacht, als der Jonathan uns das in der Vorstandssitzung am Montag gezeigt hat, boah, genau ist das, was für mich hier Gott ein Stück weit zumindest zeigt, wie groß er ist. Denn diese ganzen Sachen müssen ja geplant werden. Fragt mal einen Ingenieur, Henrik, wenn du irgendein Gerät baust, dann setzest du Planungsarbeit da rein und dann hast du das vorher geplant und dann machst du es, oder? Ja. Und Gott? Gott hat das alles geplant, von diesen kleinsten Atomen bis zu diesem Weltall, wo wir noch nicht mal eine Vorstellung von haben, welche Entfernungen das sind. Und dann spricht er ein Wort und es geschieht. Und als ich mir das so überlegt habe, dann stelle ich mir also vor, wenn man sich hier überlegt, dieses ganze Universum, da steht Gott und hält das in seiner Hand. Und dann haben wir vielleicht annähernd, nein, bei weitem noch nicht, Gottes Größe erkannt, oder? Und das hat mich so fasziniert und das kann man überhaupt sich nicht vorstellen. Ja, wir haben ja schon Schwierigkeiten, hier uns eine Milbe vorzustellen, die hier auf dem Teppich rumkrabbelt, beziehungsweise so eine Sternentfernung wahrzunehmen. Und Gott plant das alles und er ist derjenige, der dann uns Menschen sieht und sagt, mit dir, mit jedem Einzelnen von euch will ich in Kontakt kommen. Das ist für mich so unvorstellbar, dass ich einfach nur staunen kann. Und dann kann ich sagen, danke Herr. Danke, dass du, bevor du das alles geschaffen hast, bevor du ja, dich auf den Weg gemacht hast, da hast du schon an mich gedacht. Da hast du, Gott, schon überlegt, wie kann ich diese eigensüchtigen Menschen, wie kann ich die dazu bringen, dass sie zu mir finden? Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn wir in diesem Vater unser damit anfangen, Vater unser im Himmel, dann können wir uns immer wieder diesen Film vor Augen halten, wie groß er ist, was er geschaffen hat, wie er ja, Dinge tut, die für uns einfach nicht in unseren Gehirn reinpassen. Und dieser Jesus kommt zu uns und sagt, ich bin derjenige, der Weg zum Vater ist. Und der Vater, dieser allmächtige Vater, der sagt, das will ich so haben. Ich akzeptiere deinen Tod. Und damit haben wir Menschen die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Ich möchte mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu ausstehen. Lieber Jesus, wenn wir von deiner Größe hören und lieber Vater im Himmel, wenn wir deine Allmacht sehen, dann haben wir in dem Lied gesungen, dann jauchzt mein Herz der große Herrscher zu. Herr, wir wollen viel mehr lernen zu jauchzen, uns zu freuen. Wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen ja, in dir diesen liebenden Vater immer mehr erkennen. Und Herr Jesus, wo wir hier auf der Erde enttäuscht werden, dann zeige du uns mit deiner Liebe, mit deiner Güte, wer du bist. Dann zeige uns, lieber Vater, wie wir vor dich kommen dürfen, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, wie wir vor dich kommen dürfen, um dich anzubeten, um dir die Ehre zu geben. Mach uns ganz neu bewusst, wie heilig, wie groß du bist. Und schenke, dass wir unsere Gebete viel mehr auf diesen Punkt bringen können, dass wir wissen, dass wir in dieser Beziehung zu dir nur Leben finden, dass wir nur dadurch Erfüllung finden und dass wir in dir alle Fülle bekommen. Herr, gib du uns immer wieder diesen Blick auf dich. Herr Jesus, und danke, dass du der Mittler geworden bist, dass du dich nicht verschont hast, sondern dass du zur Erde gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast, dass du aus dieser Fülle gekommen bist und bist Mensch geworden, weil du uns lieb hast. Herr, und so darf ich dir das alles anbefehlen und darf dir Danke sagen, dass ja, wir jetzt hier sein dürfen. Segne du jeden Einzelnen von uns und hilf du uns, immer mehr in dieses Lob von dir einzustimmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.